Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Down to the Detail und herzlich willkommen zurück zu unserer aktuellen Staffel zu Max Payne. Heute geht es weiter mit Folge 3. Nachdem wir am Ende der letzten Folge unseren Mobster Bodycount massiv erhöht und über eine Menge Mafioso-Leichen steigen mussten, haben wir am Ende der Folge den Mafia-Unterboss Vinny über die Dächer der New Yorker Bronx gehetzt und ihn in eine Sackgasse getrieben. Schwer verletzt hat er alle Infos ausgespuckt, die wir über seinen Boss Jack Lupino haben wollten. Max lässt ihn scheinbar sterbend auf dem Dach zurück und wir machen uns auf den Weg zu Lupino, der sich im Ragnarok Nightclub verschanzt hat. Hier beginnt Kapitel 8. Ragnarok.
Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of a nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there.
Eine ausladende Kamerafahrt führt uns im verschneiten New York um das Gebäude. Der Nachtclub erinnert entfernt an eine Kirche. Ragnarok steht in rot leuchtenden Neonlettern über dem Eingang.
As subtle with its dark message as a cop killer bullet through the heart. Like father, like son. Just like Jack Lupino.
Das Innere ist ziemlich verranzt. Graffitis an den Wänden. Es gibt hier keine Gäste. Aber es hämmert trotzdem ein Techno-Beat durch den Club. Der Zugang zum Main Floor ist verrammelt, aber hinterm Ticketschalter gibt es einen Hebel, der eine Geheimtür öffnet und uns hinter die Kulissen führt.
Wie das immer so ist bei Diskotheken.
Wie gesagt, Techno-Beats pumpen durch die Räume, Bars und Tanzflächen, aber es liegt auch ein bedrohlicher Ambient-Sound darunter, fast wie eine Art Wehklagen aus der Vorhölle.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanteres Level, das wir hier haben zum Beginn der aktuellen Folge.
Genau.
Im Gegensatz zu den letzten paar, wo wir wirklich sehr oft einfach nur Hotels gesehen haben und ähnliche Gänge, haben wir jetzt einen Nachtclub.
Genau, eine Art, ich möchte es mal Gothic-Nachtclub nennen. In unserer Vorbereitung auf die Folge meinte Marius schon ein paar Mal, es erinnert ihn sehr an einen der Nachtclubs aus Vampire Bloodlines. Und den Vergleich hatte ich vorher gar nicht, aber Marius hat natürlich total recht. Wer also Vampire Bloodlines gespielt hat und wieder erwarten Max Payne nicht, der kann sich wahrscheinlich sehr gut vorstellen, was wir damit meinen. Es ist so ein bisschen ja, wie eine Kirche anmutend, aber vermutlich ist es eher nur Interieur und mehr Schein als Sein. Mhm. Aber innen drin ist es auch alles ziemlich schmuddelig runtergekommen. Graffitis in den Ecken, ein bisschen Müll liegt rum. Und dann im Hinterraum, den wir durch den geheimen Zugang betreten haben, das scheint so eine Art Weinlager mal gewesen zu sein. Wir haben da Regale an den Wänden und auch so ja, wie Apothekerschränke in den Raum hineinragend. Liegen Weinflaschen ausgelegt, aber auch diverse Waffen, Geldscheine, Munition, Painkiller. Und auch hier treffen wir bereits auf die ersten Mobster. Die sind erstmal völlig überrascht von unserem Dasein. Schließlich haben wir uns weder durch Polizeisirenen noch durch irgendeine Schießerei angekündigt. Aber Max wird hier das erste Mal aufmerksam auf ein Paperback, das auf dem Tisch liegt, und zwar The Age of Murder and Storm.
The book had never been a bestseller. Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Storm. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a terrible winter that covered the earth in ice, when vile crimes were rampant and all humanity lost. I could see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. I was also beginning to see what the nightclub and its owner were all about.
Aber bevor wir jetzt hier weitergehen, ist euch eigentlich aufgefallen, dass Jack Lupino auch eine Namensverwandtschaft hat zu Fenris? Denn Jack Lupino trägt den Wolf bereits im Namen. Lupino ist, wenn man so möchte, die lateinische Form für kleiner Wolf, also die Verniedlichungsform von Lupus, was ja so viel heißt wie Wolf. Und vermutlich hat er da in seinem Nachnamen schon die Beziehung zur nordischen Mythologie beziehungsweise zu diesem Wolf und hat da diese Verbindung hergestellt. Ist euch das aufgefallen?
Nein, leider überhaupt nicht. Schön, dass du es nochmal erwähnst. Es hätte uns aber auffallen müssen, auf jeden Fall nach der Gabriel Knight 2 Staffel.
Ja, wegen Canis Lupus Lupus.
Ja, wegen Canis Lupus Lupus, genau.
Ja, aber Ringo, du als Harry Potter Fan weißt doch ganz genau, wie der Werwolf
heißt,
oder?
Ja, das ist richtig, Lupin. Und es ist mir trotzdem nicht in den Sinn gekommen.
Nee, das ist aber schön, dass dir das aufgefallen ist, sehr gut. Ja, klar, das macht Max Payne gerne, die Namen irgendwie mit den Personen zu verbinden.
Mhm. Und es macht ja Sinn, dass der völlig geisteskranke, psychosegeplagte Jack Lupino da mehr in sich hineinliest. Das bekräftigt natürlich nochmal seinen Größenwahn. Wir schießen uns hier den Weg frei und kommen dann als nächstes, oder als erstes besser gesagt, in eine der unterschiedlichen Diskothekenräume. Und der wirkt tatsächlich ein bisschen wie eine Kathedrale. Wir haben da Säulengänge rechts und links, wir haben in der Mitte eine Tanzfläche. Wir haben so typisches Bühnenbild mit so Edelstahlgestänge und Gerüsten. Und auch da wieder Graffitis an den Wänden und eine ganze Reihe Gegner, die mittlerweile auf uns aufmerksam geworden sind und uns natürlich versuchen, mit ihren Schießprügeln wieder aus dem Club zu werfen.
Genau. Ich fand das hier etwas schwierig. Es ist eine bisschen andere Situation. Diese Räume sind sehr weitläufig. Wir haben sehr wenig Deckung und werden auch von erhöhter Position behakt. Ich fand das schwieriger als diese ganzen engen Gänge in den vorherigen Levels.
Ja, ja. Weil sie auch unübersichtlicher waren. Ja.
Vor allem haben die auch alle zwei Etagen diese Räume und von oben, von den Balkons, werden uns im Regelfall Molotow-Cocktails heruntergeworfen, also auf uns drauf. Und dann brauchen wir halt auch ab und zu mal eine Waffe, die auf die Distanz funktioniert, um die Leute oben auf den Balkons zu erwischen.
Ja, richtig.
Die wir dann auch später selbst besuchen können, die Balkons.
Und das Spiel spielt nun auch ein bisschen damit. Man könnte denken, dass die KI super schlau ist in dem Spiel, denn wir haben erlebt, als wir das Level gestartet haben, da kam sogar auch dieser ikonische Pfeifton von einigen Gegnern, die uns nicht erwarten. Die pfeifen dann so eine Melodie vor sich hin. Und wenn wir jetzt weiter uns im Spiel fortbewegen, kommen wir immer mal wieder zu Situationen, in denen wir erinnern uns, wir spielen ja aus der Third Person, so ein bisschen über Max' Schulter schon in den nächsten Raum hineinlupen können. Und wir sehen dann oftmals schon Gegner, die irgendwo abgekniet oder mit der Waffe zielend auf den Eingang in den nächsten Raum warten und eigentlich nur darauf ja, aus sind, uns sofort zu beschießen, sobald wir den Raum betreten. Man könnte jetzt natürlich denken, wahnsinnig intelligent diese KI, die einfach nur darauf wartet und campt, wenn man so möchte. Aber das sind natürlich alles Trigger und Skripte, die da ablaufen.
Naja, ist mehr Schein als Sein, aber das passt schon. Scheiß Camper.
Ja, hier gibt es jede Menge von diesen Tanzflächen. Das ist ein ziemlich großer Club. Wir gehen irgendwie durch 5 verschiedene Räume mit Tanzflächen durch. Ja, erinnert mich so ein bisschen an der Disco in Prag, in der ich mal war, vor langer Zeit. Ja, die war auch so riesig. Und da sind auch überall Pentagramme auf dem Boden, also riesige Pentagramme auf dem Boden der Tanzflächen. Die Wände alle mit Graffitis eingesaut.
Eingesaut würde ich gar nicht sagen, ja?
Ich meine, ich finde, es hat Stil. Es hat Stil irgendwie. Ich mag das eigentlich vom Look her, muss ich ehrlich sagen. Es sieht heruntergekommen aus, als würde da irgendwie nur noch die brennende Mülltonne in der Ecke fehlen. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich in sowas hingehen, wenn die meine Musik spielen würden. Was sie natürlich nicht tun, in diesen Clubs wird meine Musik nicht gespielt, sondern nur Techno-Geschrammel wird hier gespielt.
Genau, wir erleben hier so ein bisschen den popkulturellen Stilbruch. Wir haben auf der einen Seite die Pentagramme auf dem Boden und Musikerplakate, auf denen steht, glaube ich, irgendwie Demon, Zombies oder sowas. Und dann ist da so eine, ich sag jetzt mal, Metal-Fratze mit dieser typischen weißen Schminke und dem Panda-Gesicht und dem langen schwarzen Haaren. Wir haben dann aber Graffitis, die man eigentlich eher so aus dem Hip-Hop-Rap-Milieu kennt. Und dann laufen aber harte Techno-Beats. Man ist sich hier nicht ganz schlüssig und nicht ganz einig, in welcher Subkultur man hier fischen möchte.
Das ist richtig. Aber vielleicht sind einfach die Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Deshalb sind die Graffitis noch zu sehen. Es soll ja alles mehr einen okkulten Touch haben, scheinbar. Mhm. Ja, gut, das mit dem Techno kann ich mir auch nicht erklären. Aber mir hat's gefallen.
Ich glaube, in dem zweiten Raum, den wir hier betreten, die zweite Tanzfläche, da habe ich zum ersten Mal einen Gegner mit dem Trenchcoat getroffen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und die werden wir jetzt, wir können ja mal sagen, für den Rest des Spiels immer mal wieder treffen. Die tauchen einfach auf zwischen den normalen Schergen jetzt. Da haben wir meistens irgendwann so 50-50 schwarze Trenchcoats und einfach nur die regulären Gegner, die wir schon kennen.
Genau. Und dieses Level ist auch eines der Level, das immer obskurer und bizarrer wird. Wir erinnern uns, wir sind hier in einer großen Diskothek, die von außen ein bisschen anmutet wie eine Kathedrale, eine Kirche. Auch von innen zieht sich dieser architektonische Baustil fort. Aber das wird stark konterkariert, nicht nur durch die Musik und die Graffitis, die so ein bisschen widersprüchlich sind, sondern wir haben nun tatsächlich satanistische Symbolik in Form von Blut, fraglich an den Wänden geschmiert. Wir erleben nämlich hier in einem Nebenraum Kerzenleuchter, die ja verschnörkelt sind, so Pentagramme in sich eingeschlungen haben und andere Ornamente. Und dann ist dahinter an einer illuminierten Wand ein zerbrochenes Herz, das ja in roter Farbe, vermutlich ist es Blut, wir wissen es nicht genau, zerläuft. Ein Totenschädel, der seinen Mund weit geöffnet hat und diverse Pentagramme drumherum. Das alles verläuft so in sich. Das wirkt schon sehr bedrückend.
Das fand ich unglaublich interessant, dieser popkulturelle Satanismus der frühen 2000er, der hier plötzlich aufgekommen ist oder der auch damals aufgekommen ist. Ich selbst war ja gerade in meiner Gothic-Phase, hatte noch schöne lange Haare und fand das großartig. Ich habe mich gefreut, dass das Spiel diese Mythologie aufgreift. Ich konnte mich damals damit noch identifizieren. Auch die neue Gegnerart, Fabian, diese Gothic-Kultisten, so nenne ich sie jetzt mal, das sind Gegner in schwarzen Lederkutten, die etwas mehr aushalten als der normale Standardgegner.
Ja, ja. Auch alle mit Sonnenbrillen wie Neo oder JC Denton.
Ja, es ist auch das Charaktermodell, das in dem Max FX Benchmark genutzt wurde, weil es eben am meisten so aussah wie Neo etc.
Ja, die halten ein bisschen mehr aus als die regulären Gegner. Glaub aber, so zwei Schüsse mit der Shotgun zum Kopf hin haben es im Regelfall gemacht.
Ja, rein theoretisch sollte auch einer reichen, ja.
Naja.
Und irgendwie haben wir das Gefühl, spätestens hier sind die Jungs nicht ganz dicht.
Das ist richtig. Ich hatte aber auch ein bisschen den Eindruck, dass die Gegner hier teilweise auch hausen. Wir haben hier Essensreste, wir haben Sofas, wir haben Videorekorder und Fernseher. Das macht so ein bisschen den Eindruck einer Drogenhöhle, so ein bisschen. Die wohnen hier. Es ist vielleicht gar nicht angedacht, hier wirklich eine Disco zu betreiben, obwohl alles dafür da wäre.
Es gibt ja auch diese endlosen Weinkeller, die wir ab und zu mal betreten zwischen den Tanzflächen. Also die Proviant gibt's hier. Ja, ich glaube einfach nur, weil es Max Payne Level sein müssen, können das nicht einfach kleine Weinkeller sein, sondern die müssen sich halt irgendwie auf 500 Meter ausbreiten oder so, verteilt durch das ganze Gebäude.
Der Nachtclub wirkt von außen eben kleiner, als er von innen wirkt. Mhm. Aber gut, Level Design halt.
Und wo du sagtest, Ringo, dass hier popkulturelle Bezüge, sag mal, zur Neuauslegung des Satanismus gezogen wurden, so sehen wir auch in einem der Räume, dass da offensichtlich auch Recherche betrieben wurde oder zumindest Material auslag, um vielleicht die, wie soll man das nennen, die Schergen, die hier waren, vielleicht auch ein bisschen damit zu beeindrucken, sie damit zu beeinflussen.
Books on the occult had been piled on the table. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and Deum Brarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs.
Da gibt es Bücher, wir kennen es, das Necronomicon, Witchcraft, Paradise Lost heißt ein Buch.
Ich würde sagen, die Kultisten in den schwarzen Roben, den schwarzen Mänteln, die nehmen das vielleicht alles ein bisschen ernster. Die lesen diese Bücher, die nehmen diesen Okkultismus an und scheinen ihn auch zu verteidigen. Wie das die anderen Gegner sehen, schwer zu sagen.
Ja. Also ich weiß nicht, das ist hier alles ziemlich bunt durcheinander gemischt. Wir haben das Necronomicon hier, dieses vermeintliche Buch, wo der Buchrücken aus Menschenhaut sein soll. Dann haben wir Paradise Lost hier, wo es wirklich um den Sündenfall geht. Wir haben hier Ouija Boards, das sind einfach Brettspiele, wenn man so will, wo man mit Geistern kommunizieren soll. Das ist das mit dem Gläserrücken, ne? Was man kennt hier von Hasbro.
Von Hasbro.
Ja, es ist von Hasbro, daher kommt der Name. Kein Witz, die haben das, ich habe extra nachgegoogelt und Ouija Boards sind offiziell von Hasbro.
Ach, hör doch auf.
Kein Witz. Genau diese Bretter, die wir jetzt kennen, die gibt es zwar schon seit dem 17. Jahrhundert oder so, aber die offiziellen heutzutage, wie sie auch genannt werden, Ouija Boards oder Ouija Bretter, sind von Hasbro und die haben die Lizenz dafür.
Vielleicht haben die Jack Lupino gesponsert.
Wahrscheinlich. Später hören wir auch unter anderem halt so Sachen wie Belzebub und Lucifer, gemischt mit eindeutig fiktionalen Entitäten wie Cthulhu. Also das ist alles komplett durcheinander gestreut hier, was tatsächliche, vermeintliche, echte Legenden angeht oder religiöse Figuren und einfach reine Fiktion aus Harry Potter und englischen Romanen.
Ja, es ist eben mehr Okkultismus als Satanismus. Es ist nicht besonders spezifisch, da hast du schon recht.
Ja, wir schießen uns dann eine Treppe nach oben und sind nun selber an einem dieser, wie soll man das nennen, dieser Balkongänge. kommen da aber erstmal nicht weiter, können aber über das, ich nenne es mal Beleuchtungsgerüst, Bühnenbauer unter unseren Zuhörern werden mich da bestimmt berichtigen, wie das richtig heißt, wie der Fachausdruck ist, können wir aber nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen.
Richtig, dort gibt es Molotow-Cocktails und weitere Munition. Und wenn wir hier drüben sind, kommen von der anderen Seite wieder Gegner, die haben die Tür geöffnet, durch die wir nicht gekommen sind. Und von hier kommen wir zu einer Art, ich nenne sie mal obere Loge, mit einem Pyro-Kontrollpult. Hier können wir nichts weiter machen. Ich glaube, wir können das Pyro-Kontrollpult mal anmachen. Da gibt es so einen Partikeleffekt. Es wird eben Pyrotechnik gezündet, vom Bühnenbild sozusagen.
Ich habe mir immer gedacht, dass Agent 47 in diesem Moment am Schmunzeln ist und drüber nachdenkt, wie könnte ich jetzt jemanden auf der Bühne ausschalten, wenn ich im richtigen Moment auf diesen Button drücke und das Feuerwerk starte.
Du, warte mal noch einen Moment, das kannst du später nämlich wirklich machen.
Ach echt? Dann habe ich es nicht gemacht, siehst du? Geil.
Ja, ja, es gibt einen kleinen Moment mit richtigem Timing, da geht das nochmal.
Ach, interessant, da musst du auf jeden Fall gleich mich drauf hinweisen, das ist ja cool.
Von diesem Raum aus gehen wir weiter, eine Stahltreppe nach oben, noch weiter nach oben. Und hier gibt's wieder mehrere Gegner, auch einige der Kultisten. Und eben einen Tisch mit Geldkoffern und V-Ampullen.
Genau, das Geld flattert wunderbar umher, wenn wir das Feuer eröffnen.
Mhm. Es gab hier so eine ganz tolle Finish-Kamera, so eine Top-Down-Kamera. Wenn wir den letzten Gegner erschießen, dann schwebt die Kamera über uns. Wir können uns aber weiterhin bewegen. Das hatte was sehr Cineastisches, muss ich sagen. Es ist für dauerhaftes Spielen wahrscheinlich ungeeignet. Ich denke, bei der Perspektive wird so eine Art Hotline Miami aus Max Payne. Ja. Aber hier sind wir eben in so einer Art Weinkeller. Es gibt viele Regale, so ein kleines Regallabyrinth mit großen Weinfässern drin. Aber es gab hier auch so eine Art Taubengurren. Ich habe mich die ganze Zeit umgesehen. Verdammt nochmal, wo kommt denn dieser Sound her?
Ja.
Und weil es ist eine recht kurze Soundschleife, es war ein bisschen nervig. Und habe dann nach oben geguckt, weil auch so eine Art Türenklappern permanent zu hören war. Und oben klapperten die Fensterläden. Es gab auch so ein bisschen Gestänge. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, da oben ein Easter Egg zu finden. Oder ein paar Goodies sozusagen.
Nach draußen, deswegen konnten wir wahrscheinlich die Tauben von draußen hören.
Ah, siehst du. Aber es gibt ja auch Pappkisten mit extrem viel V-Ampullen drin. Habt ihr das gesehen? Lupino hat ordentlich Vorräte.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, bisher der größte Fund, den wir gemacht haben als Max Payne, was V angeht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte sogar der größte Fund im ganzen Spiel sein. Aber da will ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster wagen.
Aha. Ist schön, dass du es gerade erwähnst mit den Pappkisten, denn etwas, was ich leider nicht gemacht habe bis zum zweiten Teil des Spiels, ist generell auf die kleinen Pappkisten und auf die Kartons und Holzkisten draufzuhauen, denn manchmal liegen da Sachen drin.
Genau.
Ach. Ist mir aber erst eingefallen, als wir in Part 2 waren, wo man halt unbedingt, ihr wisst wahrscheinlich warum, Munition und Waffen braucht und Painkiller. Und da habe ich einfach mal auf alles draufgehauen und dann, ach verdammt, das hätte ich wahrscheinlich schon die letzten 2 Stunden machen können und vielleicht irgendwas gefunden. Nicht, dass ich das brauchte, aber ja, es kann natürlich gut sein, das haben wir nie erwähnt. Vielleicht sind da ein paar Painkiller versteckt oder so hier und da mal. Wir haben sehr oft auf Hüfthöhe so ein paar Kartons stehen.
Habe ich nie gemacht.
Ja, dann, falls du hinkommst, bald merkt ihr das schon mal für den Anfang von Part 2, denn da ist das gar nicht mal so unhilfreich.
Genau, wir bewegen uns hier weiter nach oben, das ist wie so eine Art Turmgang, möchte ich mal sagen, eine Art Wendetreppe. Kommen dann kurz aufs Dach, das Dach ist schneebedeckt wie die Straßen und tauchen aber sofort wieder ein in eine Art Glockenturm, der aber irgendwie keiner mehr ist und sehen nun den Raum von eben, das Massaker mit den riesigen Wii-Vorkommen und dem Geld von oben und laufen da nun über, ja, was ist das, über eine Art Stützgebälk und von dort aus wieder raus auf das Dach und nun sind wir quasi, ja, auf dem Seitenschiff dieser Kirche, Disco, wie auch immer und können uns da über die Dächer bewegen. Interessanterweise sind hier alle Türen zu den Dächern offen, da kommt jetzt auch niemand entgegen auf dem Dach, erst wieder im Treppenhaus des Hauptschiffes, so möchte ich das nennen.
Das Hauptschiffes, was meinst du, wenn du Hauptschiff sagst? Ich stelle mich jetzt auf doof. Ich weiß das natürlich, aber ich stelle mich auf doof, okay?
Ich meine damit den großen Hauptteil dieser kirchenartigen Diskothek.
Okay, okay.
Aber komm, Fabian, hattest du hier oben auf dem verschneiten Dach nicht auch so ein bisschen Kathedralen-Level-Vibes aus Deus Ex, aus dem Frankreich-Level?
Absolut, ja. Ich glaube, dass so eine Architektur in vielen Spielen aufgegriffen wird. Deus Ex hat es, Max Payne, dann bin ich mir aber ziemlich sicher, dass wir sowas auch in Ja, jetzt habe ich was gesagt.
Fahrenheit hat das auf jeden Fall auch.
Ja.
Spielt ja auch in New York in einem Schneesturm.
Ich würde jetzt fast mal behaupten, ein Kiss Psycho Circus. Und das kann uns gar nicht um die Ohren gehauen werden, weil das sonst niemand weiß. Niemand hat Kiss Psycho Circus gespielt.
Du bist der Einzige.
Ja, wahrscheinlich.
This game was made for loving you. So.
Ich fand's toll. Aber Marius, du hast in der vorherigen Folge schon die Wassertürme erwähnt, die auf den Dächern stehen.
Ja.
Wir können sie von hier oben nochmal sehen. Es ist eben Teil der Skyline in New York. Und ich habe mich immer sehr gewundert, wie das die Statik der Gebäude mitmacht.
Ich habe auch keine Ahnung.
Die sind alle leer, da leben die Looney Tunes.
Genau. Da sind Jacko Warner und so weiter leben da drin.
Ah ja, gut, das erklärt einiges.
Alles klar. Ja, vorbei an den Animaniacs geht's aber auch sofort wieder rein in die Kathedrale.
Genau, Marius. Über ein offenes Fenster kommen wir vom Dach runter in ein Treppenhaus. Hier kommen uns wieder mehrere Gegner entgegen, die wir alle fachmännisch abknallen. Und dann landen wir auf den Metallstegen hinter den Kulissen des Clubs.
Hinter einer der Bühnen, muss man genau sagen, denn wir haben schon mittlerweile bestimmt 3 Stück gesehen. Und naja, hier wartet ein kleines Puzzle gleich auf uns. Aber erstmal kommen wieder ein paar Bösewichte, die laufen aber alle eine Treppe runter auf uns zu. Und ich habe das so ein bisschen wieder als Flaschenhals benutzen können.
Ja.
Und habe da, glaube ich, 5 oder 6 Gegner an genau der gleichen Stelle umgebracht, die alle eine nach der anderen runtergelaufen sind. Mhm. Außer, glaube ich, einer, der meinte, der müsste oben campen auf der Treppe. Und es war sehr schwierig, durch die kleinen Lücken in der Treppe, in dieser Gitterstahltreppe, halt mit der Desert Eagle ihn zu erwischen. Aber irgendwann hat's geklappt.
Auch ich fand diesen Flaschenhals recht gefährlich für mich selbst. Ich habe mich hier einkesseln lassen, weil ich mich nicht mehr genau dran erinnern konnte, wie, wo und wann die Gegner jetzt kommen. Ich bin fast der Meinung, es kam sogar ein Gegner durch eine zuvor verschlossene Seitentür und der hat mich fast weggerotzt. Der alte Jack, ja.
Kleines süßes Detail hier. Wir sind halt hinter der Bühne, da ist ein Schlagzeug, steht an der, also es ist ein Vorhang, der die Bühne quasi trennt von dem Tanzraum, von der Tanzfläche. Und hier steht halt das Equipment einer Band, einer Liveband, die spielen würde. Ein Schlagzeug steht dort und eine Gitarre auf dem Boden. Wer drauftritt, der hört ein kleines Akkordgeräusch über das Amp laufen. Also immer so kleine Details in Max Payne, die immer mal wieder auftauchen.
Oben drüber steht Choosers of the Slain. Ist das überhaupt richtiges Englisch? Choosers?
Choosers habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, ich auch.
Wähler.
Ja, darum. Aber vielleicht habe ich mich auch verlesen. Es ist recht, verblasst, die Schrift.
Ja, es ist undeutlich geschrieben. Ich dachte immer, da steht irgendwas mit Slayer, also mit der Band Slayer.
Ah, siehst du.
Aber
ob sie das benutzen dürfen, ist immer sehr fraglich.
Ich dachte das damals. Heute habe ich ehrlich gesagt nicht mehr drauf geachtet, als ich da vorbei bin.
Max kann sogar das Mikro benutzen. Er sagt dann:
Karaoke never was my scene.
Oh, das habe ich ja nicht versucht. Oh, interessant, cool.
Dafür bin ich nicht auf die Gitarre getreten, weil sie das einfach nicht gehört, Marius.
Ja, ich meine, ich bin nicht absichtlich auf die Gitarre getreten.
Ja, weißt du? Ja. Wir öffnen hier über ein Schaltpult den Weg weiter. Aber ich sollte dich darauf hinweisen, wann der Part kommt mit der Pyrotechnik. Denn sobald wir...
Ah, denn da sind 2 Schalter.
Ja.
Einer für Pyro, einer für die Tür.
Richtig.
Ah.
Und wenn du das hier richtig timest, denn es kommen schon wieder Gegner angestürmt durch die neu geöffnete Tür, dann kannst du die verbrutzeln. Das ist wie eine Molotow-Cocktail-Attacke sozusagen. Und sie verbrennen dann.
Spannend, ja.
Ja, aber dann durch die Tür. Und ja, wir sind jetzt eigentlich weiter Backstage. Statt auf die Tanzfläche zuzulaufen, sind wir, ja, wie nennt man das eigentlich?
Beim Bühnenbild?
Ja, beim Bühnenbild, ja.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie logisch oder sinnvoll dieser Raum wirklich ist.
Nee, weil der müsste ja hinter der Bühne sein, wo man den auch sehen könnte als Publikum. Ja. Aber da ist er gar nicht.
Auf jeden Fall haben wir hier mehrere Bühnenbilder, die man so nach oben und zur Seite fahren kann. Wahrscheinlich für verschiedene Auftritte, verschiedene Ambience, die man erzeugen möchte. Und da hatten wir wieder eine Schalttafel mit diversen Hebeln. Das sieht erstmal unglaublich kompliziert aus. Aber auch da geht es nur darum, irgendeinen Weg zu schaffen, dass man durch die Bühnenbilder durch kann. Im Endeffekt gibt es nicht viele Möglichkeiten, diese 4 Schalter zu legen. Und dann ergibt sich automatisch irgendwann, selbst mit rumprobieren, wenn man es nicht genau weiß, ein Weg dadurch.
Jetzt stellen sich auch die Fragen, denn Jack Lupino hat wahrscheinlich nie hier den Schwanensee aufgeführt in seinem Nachtclub. Also war das vielleicht vorher ein Theater oder sowas?
Das ist eine gute Frage, aber vielleicht hat er hier Faust aufgeführt, man weiß es nicht.
Wahrscheinlich. Ja, es ist nicht wirklich ein Puzzle. Was jetzt aber danach kommt, und es geht nämlich gleich wieder ein paar Treppen hoch, ist eine Stelle, an der ich bestimmt 20 Mal gestorben bin.
What the hell?
Naja, das ist vielleicht übertrieben, aber ein Dutzendmal, denn wir müssen springen. Und Max Payne ist echt kein gutes Spiel zum Springen.
Ja.
Und ich habe mittlerweile in einem Let's Play einen Trick gesehen, wie man es sich einfacher machen kann. Aber an sich müssen wir halt von, ja, es ist so eine Überführung, die ganz weit oben halt näher der Decke hergeht, so ein Gang. Und da fehlt halt ein Stück, das ist rausgebrochen. Wir müssen drüber springen. Wenn wir daneben springen, dann fallen wir halt 5 Meter zu Boden und sterben.
Genau.
Ich bin ständig runtergefallen.
Ja.
Man kann aufs Geländer springen und dann hat man ein bisschen mehr, das Geländer ragt etwas weiter hinein in dieses Loch und hat ein bisschen mehr Platz zum Springen. Das hätte mir geholfen, aber ich persönlich fand es richtig schwierig, sowohl als Shoot-Dodge als auch als normaler Sprung mit der Leertaste.
Naja, es kommt ganz drauf an, wie du hier verfährst. Auf der Treppe ist noch ein Gegner, ein Kultist, der rennt da nach oben und er bricht dann durch eine der Planken und fällt nach unten und stirbt.
Mit dem Willem Scream noch dazu.
Richtig.
Mit dem berühmten Hollywood Willem Scream.
Ja. Ja. Und wenn du ihn aber vorher erschießt, dann sind die Planken noch intakt. Dann kannst du einfach rüberlaufen und die brechen erst kurz hinter dir weg. Dann ist es nicht so schwer.
Ach so. Aber dann hören wir den Willem Scream ja nicht.
Das stimmt, das stimmt.
Die Sprungpassage geschafft, setzt wieder eine Videosequenz ein, denn dann stehen wir erstmal vor einer besonderen Tür.
The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim.
Wir kommen jetzt an einen sehr wichtigen Punkt im Spiel. Zum einen ist es ein Kapitelwechsel, Kapitel 9, An Empire of Evil, und wir kommen sozusagen ins Inner Sanctum, ins Heiligtum von Lupino. Aber findet ihr, dass das ein normaler Weg dorthin ist?
Nein. Was wir nämlich dann vorfinden, ist irgendwie kein Botengang, kein Gang, den man irgendwie nutzen könnte, um zum Bühnenbild zu gelangen. Man würde ja jetzt irgendwie etwas Mechanisches erwarten. Metalltreppen, Gitter, die über der Bühne sind, irgendwelche Versorgungsgänge. Was wir aber hier vor uns finden, ist ein riesiger Raum, der einen Holzboden besitzt. Es sieht ein bisschen aus wie Parkett oder zumindest sind da Holzdielen am Boden. Auf dem Boden ist wieder mal ein riesengroßes Pentakel gezeichnet. Auf diesem Pentagramm liegen mehrere Leichen, zusammengekauert in Fötushaltung. Sind große Kerzenleuchter im ganzen Level verteilt. Es steht eine abgeranzte Couch in der Ecke. Und die Wände sehen beinahe so aus wie schwere rote Samtvorhänge. Ich bin mir bis jetzt immer noch nicht sicher, ob das wirklich Samtvorhänge sein sollen. Es sieht aus, als würde es Falten werfen. Oder ob die Wand einfach nur schlecht gestrichen ist.
Ich war immer der Meinung, das sind große, schwere Vorhänge.
Ja, ich gehe davon aus, den Weg, den wir jetzt gewählt haben, um in dieses innere Sanktum zu kommen, das ist nicht der Standardweg, da reinzugehen. Das ist nicht der Weg, den Lupino gehen wird, wenn er mal Lust hat, ein bisschen Satan anzubeten. Sondern es gab halt eine Menge versperrte Türen, die wir nicht benutzen konnten. Und deswegen mussten wir halt diesen wahnsinnigen Umweg gehen. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Man kann es sich auch schönreden, Marius. Also ich habe keinen anderen Weg gefunden. Fabian, das scheint so eine Art Altarraum zu sein, denn in der Mitte dieses, wie hast du es genannt, Pentakel?
Ja, ist ein anderes Wort für Pentagramm, ja.
Das habe ich auch noch nie gehört, aber in der Mitte davon steht noch ein Buchpult.
Ja.
Lupino's notebook lay on the pedestal.
Max kann das Buch benutzen, er sieht hinein und hier hören wir Lupinos Stimme, wie er Passagen aus dem Buch vorliest. Und er redet hier einfach Unsinn wie die anderen Junkies, die wir schon im Vorfeld immer wieder getroffen haben.
Jack Lupino was crazy, all right.
Mythic wolves let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast. The big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man. Wearing the flesh of fallen angels.
After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you.
Er spricht doch hier wieder vom Flash of Fallen Angels. Und eins habe ich hier nicht verstanden. Max sagt, after Y2K.
Ja.
Was meint er damit?
Nach Millennium.
2000. Ja, ja, 2K, 2000,
hier, 2000, ja.
Okay, ja. Gut, aber auf dem Sofa, das Fabian schon erwähnt hat, liegt noch ein zerrissener Brief.
Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa.
Es ist ein Brief von Angelo Punchinello, der adressiert ist an Lupino.
Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them.
Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you.
The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat.
Und ja, Punchinello hat anscheinend gemerkt, dass Lupino nicht mehr zu kontrollieren ist. Der verliert sich langsam in den Wahnsinn. Aber der Brief ist voller blutiger Fingerabdrücke und schon zerfetzt. Lupino hat anscheinend keinen Respekt mehr für seinen Vorgesetzten, für den Boss der italienischen Mafia, Angelo Punchinello.
Genau. Man bekommt in diesem Raum allgemein Hinweise darauf, dass der Geisteszustand von Lupino wirklich kritisch zu sein scheint. Vermutlich Drogen induziert, das können wir hier nur mutmaßen. Vielleicht ist auch Lupino jemand, der schon im Vorfeld ich will nicht sagen schwacher Geist, aber zumindest einen geistigen Gemütszustand hatte, der vielleicht durchaus im Vorfeld schon pathologisch war. Das Ganze gipfelt dann jetzt noch mit Passagen, die Lupino aufgeschrieben hat, die wir hier auf einem Tisch finden.
Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils and dark gods evoked.
Beelzebub! Asmodeus! Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela! Blood given to you all.
He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood.
Er betet da eine ganze Reihe von Figuren, meistens negativ als Verkörperung des Bösen besetzte Figuren an. Er redet davon Beelzebub, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela. Er wirft da sehr viele popkulturelle Dinge mit real existierenden biblischen Persönlichkeiten zusammen und das ja, gipfelt dann irgendwie in einer, ja, in seinem psychotischen Geschwafel von seinem Kontakt zur Unterwelt.
Es endet auch wieder komischerweise oder nicht komischerweise, nicht überraschend in der nordischen Mythologie mit Fenris und den beiden Wölfen, Hati und sonst was, die beiden Wölfe, die die Sonne und den Mond verfolgen, die erwähnt er noch kurz. Aber ja, es ist eine ganz bunte Mischung halt aus französischer Dämon und Cthulhu, weißt du, eine eindeutig fiktionale Figur.
Ja, wir ganz komisch. Sollen hier den Eindruck bekommen, dass Lupino eine Art faustischen Deal mit vermeintlich übermächtigen Wesen, Schöpfern oder auch Daniederreißern der Zivilisation eingeht, um sich zu ermächtigen. Das ist der Eindruck, der hier entstehen soll.
Ja, aber stellt euch mal vor, der würde jetzt irgendwie sagen, Sauron und Voldemort dort aufführen. Aber Cthulhu zu erwähnen, ist doch genauso bescheuert.
Ha, Marius, du musst Cthulhu ein bisschen ernster nehmen. Ich denke, sonst kriegen wir noch Ärger.
Hey, ja, alles klar. Ich meine, ich mag Lovecraft, aber ich meine, da spielt sich doch keiner was vor. Wir haben ja keine Religion, die wirklich an Cthulhu glauben oder diese alten Götter aus Lovecraft.
Aber vielleicht sollten wir das.
Gut. Aber das ist ja auch nur, ich finde, das ergibt dann insofern Sinn, als dass es Unsinn ist, um uns nämlich zu zeigen, wie zerfahren und wirr dieser Geist des Jack Lupino ist, den wir dann auch im Verlauf dann noch treffen. Ich glaube, das ist kein Spoiler, dass wir das jetzt mal sagen.
Ja, das ist der nächste Schritt sozusagen.
Ja.
Denn hinter den Vorhängen gibt es eine Stahltreppe, die uns ins Dachgeschoss und zu Lupino führt. Wir hören ihn hier schon reden und er ist definitiv wahnsinnig.
The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Satan, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Secret living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. Oh! I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close.
It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words!
Wir finden hier eine Menge Painkiller und Munition für unsere Waffen. Und das ist quasi auch schon dieser Videospielstandard. Gleich kommt ein Bosskampf.
Ja, ja, Bossraum.
Wir wollen dich nochmal ausstatten mit allem drum und dran. Hm. Ja.
Genau.
Und hier hat mich meine Retro-Erinnerung getäuscht, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich notiert, dass jetzt der schwerste Kampf im gesamten Spiel kommt. Es schien dann doch nicht mehr der schwerste Kampf im gesamten Spiel.
Es ist definitiv der schwerste Punkt dieses ersten Teils, oder?
Aber das lag vielleicht daran, denn meine Erinnerung ist da ganz genau so, dass wir damals das Spiel komplett in diesem Shoot-Dodge-Zeitlupen-Modus gespielt haben.
Das ist richtig.
Und das macht es natürlich in so einem Level uns viel, viel schwerer. Es ist, wir können mal ganz kurz das Level überhaupt beschreiben. Wir sind jetzt im Dachstuhl dieser Kathedrale-Diskothek. Und im Gegensatz zu den Stockwerken weiter unten ist hier alles aus Holz. Klar, architektonisch gesehen ist es um die Statik schlecht bestimmt, wenn wir jetzt hier oben plötzlich noch schwere Marmorsäulen haben. Deswegen ist das hier alles ja, Gebälk und Holzbretter und Holzdielen. Wir haben rote Samtvorhänge, eine Art bühnenartige Treppe vor uns und auch einen roten Teppich, der am Boden liegt. Und auf diesem roten Teppich ist auch wieder ein schwarzes Pentagramm gezeichnet. Wir haben diese Kerzenleuchter, die den Raum erhellen, zumindest in den notdürftigsten Ecken. Und der hauptsächliche Gegnertyp, bevor wir Jack Lupino persönlich treffen, sind hier diese, wie haben wir sie genannt, Kultisten. Also seine Anhänger in schwarzer Robe, schwarzem Ledermantel, Sonnenbrille. Und die kommen hier aus den ja, erhöhten Positionen, meistens heruntergesprungen auf uns. Und die können wir sehr, sehr einfach, also aus heutiger Sicht sehr, sehr einfach, erledigen, indem wir uns einfach hinter den Holzbalken verstecken und immer wieder so eine Art Peekaboo-Spiel mit ihnen veranstalten und ja, sie einfach einzeln erschießen, wenn sie da runterkommen. Ich habe das aber wie du, Ringo, viel, viel schwerer in Erinnerung, weil ich mich damals eben ja, in dieser vermeintlich coolen Art und Weise immer in die Ecken schmeißen wollte und ja, versuchen wollte, sie so zu besiegen. Was natürlich dadurch erschwert wird, dass weitere Gegner uns von oben mit Molotow-Cocktails bewerfen. Und wenn wir da nun oben hin und her springen, beziehungsweise unten hin und her springen, dann haben wir nicht nur die Gegner, die zu uns herunterkommen, sondern eben auch noch die, die von oben uns mit allerhand Spirituosen bewerfen.
Ja, man will hier in Bewegung bleiben, die Säulen benutzen als Cover. Und der Raum ist auch wieder gespickt mit Munition und Painkillern. Also wer immer im Kreis läuft, der schafft es eigentlich ganz okay, denke ich mal.
Ja.
Also ich fand es ganz gut, dass die Angriffe hier nicht sofort eingesetzt haben. Ich konnte erstmal ordentlich die Tische abstauben. Aber sag mal, Jungs, der Blutbrunnen in der Mitte, ist da wirklich Blut drin?
Ich meine, Lupino erweckt so den Eindruck, als könnte das sein.
Ja, ich glaube nicht. Ich kann jetzt, also was soll da drin? Wie viel Liter Blut soll das sein? Also wir können das mal ganz kurz beschreiben. Ich bin diesen vermeintlichen Blutbrunnen eben etwas übergangen. Man muss sich das so vorstellen, wie in sämtlichen Diablo-Teilen diese ja, Lebensenergie-HP-Brunnen, die man in den Welten findet. Nur, dass Maxi nicht auf Anhieb leer trinkt, wenn seine Lebensenergie angeschlagen ist, wie sein Pendant in Diablo. Aber ja, ist eine gute Frage. Natürlich, wir haben Jack Lupino kennengelernt. Das Spiel hat ihn uns ausreichend charakterisiert. Wir treffen ihn auch gleich. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, denn das ist ja so viel rote Flüssigkeit darin. Bin mir nicht sicher.
Unten lagen ja drei Leichen, aber es ist wahrscheinlich zu viel Arbeit, die oben ausbluten zu lassen. Vielleicht ist es auch das Wasser mit einer roten Badebombe.
Oder eines dieser Weinfässer wurde darin entleert. Wer weiß.
Siehste? Ja.
Vielleicht hat er hier oben so eine Art Konfirmation, Exkommunikation vorgenommen und hat sie alle Wein trinken lassen als Blut Jesu. So eine Art Rückabwicklung des Christentums.
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier oben der Wein drin ist, versetzt vielleicht mit der Droge. Und wirklich? Deshalb sind die alle so mies drauf.
Das ist, ja, kann durchaus, ja.
Wenn
wir uns die letzten oder vermeintlich letzten Gegner hier entledigt haben, öffnet sich dann aber plötzlich das Bühnenbild. Wir erinnern uns, es gibt da eine Art bühnenartige Treppe. Der rote Samtvorhang geht zur Seite und wir treffen zum ersten Mal Jack Lupino. Er weiß, wie man sich in Szene setzt. Der rote Samtvorhang fährt rechts und links aus dem Bild. Die Kamera fährt in einer Ingame-Zwischensequenz zur Bühne. Wir sehen Jack Lupino mit zwei Handlangern an seinen Seiten und er spricht zu uns. Jack Lupino, ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Wir haben ihn ja bisher immer nur sehr schemenhaft gesehen und auch nie in, naja, ganzer Pracht. Aber er ist an sich ein weißer, großer, kräftiger, aber auch etwas untersetzter Typ. Beginnende Stirnglatze, kurzer Vollbart. Er hat ein Gesichtstattoo, das ist das auffälligste Merkmal an ihm. Es scheint so eine Art Flammen-Tribal zu sein, umschließt sein linkes Auge, fährt über die Wange. Er hat auch wieder so ein unsägliches Busfahrer-Blümchenhemd an.
Wir haben nichts gegen Busfahrer, ne? Nur, dass das klar ist, liebe Zuhörer.
Ja, genau, das ist absolut nichts gegen Busfahrer oder so, aber das ist eben eine Assoziation, die man damit hat. Ich weiß nicht, was Ende der 90er unter den, ja, wie soll ich das nennen, unter den, heute würde man sagen, Boomern los war, ob die alle so Blümchenhemden irgendwie gut gefunden haben. Max Payne trägt ja selber so ein Hemd, aber auch Jack Lupino trägt hier ein offenes, kurzarmiges Hemd mit Blümchenornamenten drauf.
Aber hast du da Blümchenornamente erkannt, ja?
Ich fand, das waren Blümchenornamente, ja.
Es ist ganz schwer zu erkennen. Es ist so ein Mischmasch aus Schwarz und Weiß. Alles ist sehr zerlaufen. Und ich fand, das Muster ist sehr unangenehm. Bei zu langer Betrachtung kann das wahrscheinlich sogar einen epileptischen Anfall auslösen. Also sehr hässliches Hemd.
Mhm. Sieht aus wie ein Störbild oder so auf dem Fernseher. Es sind so ganz viele Schnörkel in Schwarz und Weiß, ja. Ich würde gerne eine rote Linie durchziehen, als wäre es ein Labyrinth oder so. Aber das ist es nicht.
Aber Fabian, es ist nicht immer alles Stirnglatze. Der hat sich einfach die Glatze rasiert. Vielleicht hat er noch volles Haar.
Ja, die Geheimratsecken sitzen ziemlich...
Ja, aber er hat schon sehr, sehr tiefe Geheimratsecken, ja.
Die sind härter als bei mir. Ja, also ich habe das ein bisschen so erwartet, dass er so aussieht. Denn ich habe ja schon Vinnie Cogniti gesehen und wie hieß der mexikanische Bösewicht, den wir vorher hatten? Naja, der ja auch aussah wie ein Busfahrer halt. Also habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass hier auf einmal jemand aussieht, wie man ihn vielleicht erwarten würde, wenn das ein Film wäre.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich damals, ich glaube mit 14, 15, war das eine bedrohliche Gestalt. Ein großer, kräftiger Kerl, schwarze Klamotten, Gesichtstattoo. Heute nicht mehr, aber damals habe ich das durchaus ernst genommen.
Mhm. Ja, und dann am bedrohlichsten von ihm wahrscheinlich ist, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, wenn er spricht, sind seine Sprechblasen in grün unterlegt.
Genau.
Denn er ist High on Valkyrie.
Richtig, in Valkyrie Grün. Ich muss aber auch sagen, der Voice Actor leistet hier volle Arbeit. Er macht es großartig.
I had known there'd have to be a catch in it somewhere. And this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine.
I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die!
Und ich fand diesen Spooky Monkey Talk, wie Max es selbst nennt, toll. Ich krieg heute noch Gänsehaut und Beklemmung von diesem Wahnsinn, der aus ihm rauskommt.
Ja.
Und es gibt hier auch wieder ein wiederkehrendes Motiv, und zwar Flash of Fallen Angels. Was die Junkies immer wieder gesagt haben, was wir unten nochmal gelesen haben in dem einen Brief. Und er sagt es auch hier wieder.
Er nennt Valkyrie dann auch das grüne Blut des Teufels. Das hat er anscheinend probiert. Also es sind alles wieder so ein paar kleine, etwas überzogene, aber verständnisvoll, weil er halt total high ist mit dieser Designer-Droge, Vergleiche.
Er nennt auch Hel, also Hela, die nordische Göttin der Unterwelt. Und es hat mich dann gerade mit dieser grünen Flüssigkeit an Rune erinnert. Erinnert ihr euch an Rune? Und diese grüne Flüssigkeit, das Gift der Schlange, welche Loki auf Ewigkeiten peinigen sollte?
Nie gespielt. Musst du jetzt uns erklären.
Ah, sehr schade. Na, mehr ist es eigentlich nicht. Es ist so eine Art, naja, Wikinger-Ambrosia aus Lokis Blut, was aus den Wikingern böse, große Viecher macht.
Ah, okay. Ja.
Kann natürlich sein, dass Jack Lupino im Vorfeld schon beeinflusst war und vielleicht, ja, wie ich schon vermutet, nicht den gesündesten Geist hatte. Und dann hat natürlich diese Bildsprache des grünen Valkyr, was vielleicht einfach nur Zufall war, aber dafür gesorgt, dass er sofort die Assoziation zu Loki, zur nordischen Mythologie und so weiter und eben dadurch sich erhofft hat, dass er auch so eine Art Halbgott-Übermensch werden könnte.
Er scheint sich ja für den Wolf zu halten. Er sagte, I am the wolf. Er ist Fenris, der nordische Wolf, der den Mond verschluckt hat. Und er scheint auch der Meinung zu sein, dass Ragnarok jetzt eingeleitet ist, das Ende der Welt, weil dieser Blizzard über New York liegt.
Ja, und weil Alex Balder gestorben ist, richtig? Das ist ja so das erste Symptom davon, dass Ragnarok eingeleitet ist. Baldur stirbt.
Ah, siehste. Sehr gut.
Und du meintest also, dieser personifizierte Tod, den er anspricht, das soll dann Hela sein. Das macht Sinn.
Ja, das ist jetzt meine Interpretation.
Ja, klar. Hel, Hell, das Reich des Todes. Genau, das macht Sinn, ja.
Und hinter ihm, Fabian, du hattest vorhin Diablo erwähnt, ist ein riesiges Mosaikfenster. Und ist eine sehr Diablo-ähnliche Teufelsfratze eingearbeitet in hauptsächlich rot-orangen Mosaikscherben. Und das wirft ein unheimliches Licht in den Raum. Und hat die Atmosphäre hier nochmal verändert, beziehungsweise bedrohlicher gemacht.
Genau, ja. Wenn er seine geistigen Ergüsse von sich gegeben hat, Max dieses Geschwafel ertragen konnte, beginnt zugleich der Bosskampf.
Die! You'll die! You'll die! Now! All die!
Und den habe ich auch, wahrscheinlich wie Ringo, viel, viel schwerer in Erinnerung gehabt. Denn seine beiden Begleiter sind tatsächlich nur diese typischen NPC-Wegwerf-Gegner, auf die wir schon die ganze Zeit getroffen sind. Einzig Jack Lupino selbst ist ein Bullet-Sponge, wie man so schön sagt. Der verträgt eine ganze Menge mehr. Schießt interessanterweise im Spiel mit einer abgesägten Schrotflinte auf uns, während er in der Videosequenz noch eine Ingram oder Uzi, wie man so im Volksmund sagt, in der Hand hielt. Das ist eine der Stellen, wo tatsächlich diese Slow-Mo-Funktion, so möchte ich es mal nennen, tatsächlich uns einen sehr, sehr wichtigen Vorteil verschafft. Nicht unbedingt, wenn wir diese Sprungmechanik machen, aber einfach, indem wir die Zeit verlangsamen, den Raum von links nach rechts oder rechts nach links durchschreiten und die Gegner einzeln wegknipsen.
Ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir die beiden Bodyguards erst ausschalten, weil die halt in zwei Schüssen oder so sterben können und uns dann einfach auf Jack Lupino konzentrieren. Bei mir hat es 100 Schüsse mit der Ingram gebraucht und danach noch 2 Schüsse von der Shotgun. Dann ging er zu Boden. Ich habe es aber auch so gemacht, dass ich erst ihn umgebracht habe und danach die Bodyguards. Was ein bisschen komisch und antiklimatisch ist, denn dann hat man ihn umgebracht und muss dann immer noch durch den Raum laufen, bis die Zwischensequenz anfängt und die beiden anderen ausschalten.
Aber es war überraschend einfach. Ich musste nicht mal die Molotow-Cocktails auspacken, von denen ich immer erzählt habe im Vorfeld. Die brauchte ich nicht. Er lag unglaublich schnell am Boden.
Ja, weil der Trick immer der gleiche ist. Wenn man durchgehend auf ihn schießt, dann kann er nichts machen. Dann steht er da einfach nur und zittert herum und ist halt immer in dieser Animation gefangen, die halt kommt, wenn er getroffen wird von der Kugel. Und solange wir nicht viel zu viel Zeit mit Nachladen verschwenden, also zum Beispiel, wenn unsere Waffe leer ist, einfach zur nächsten wechseln, statt nachzuladen, dann kommt er auch nicht zum Schießen.
Genau, das ist der gleiche Trick, den wir auch bei dem Auftragskiller Rico Muerta anwenden konnten. Wir stunnen ihn, indem wir einfach permanent auf ihn schießen. Dann macht er diese Animation, dass er getroffen wurde. Das ist so ein Zucken und dann haben wir mit ihm leichtes Spiel. Das funktioniert bei einzelnen Gegnern ganz hervorragend.
Ja, zumal seine abgesägte Schrotflinte einfach eine viel zu niedrige Feuerrate hat, ja?
Genau. Ja, wenn Jack Lupino das Zeitliche segnet und er endlich, wie er sich's wahrscheinlich erhofft, in Valhalla angekommen ist, wobei ich stark bezweifle, dass ein Geist wie er mit seinen Machenschaften im Kriegerparadies landet, setzt zugleich eine Zwischensequenz ein.
Lupino finally went down. I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space.
I think he's dead already.
Huh? And that's when it happened.
But dead or not, you've got the wrong guy.
In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor.
Und hier passiert das, was ich eigentlich bei Cogniti erwartet hatte. Denn Max leert ein ganzes Magazin auf Lupinos Leiche. Und das hatte ich verwechselt. Es passiert hier, es passiert nicht bei Cogniti.
Ja, das ist diese Zombieland-Geschichte, der Double Tap. Wir gehen sicher, dass er wirklich tot ist. Ja, gut, wegen mir.
Und dann taucht eine neue Figur auf. Eine zierliche Frau in zu großer Lederjacke und mit viel zu großer Knarre. Ja, Mona Sax. Also S-A-X.
Wie das Saxophon.
Wie das Saxophon. Aber Max hält sie für jemand anderen.
Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife.
Mona Sax. Lisa's evil twin.
Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours.
Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye.
Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint.
Jack couldn't have framed you, not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello's the one who murdered your friend and framed you with it.
You know this for a fact?
I've got my sources.
I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend?
This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife beater. Why not pool our bullets for this one?
I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch.
How do you like your whiskey?
Für uns ist das schwer nachvollziehbar, denn wir kennen die Frau des Don nicht, aber Max scheint so hoch gestiegen zu sein in diese Mafia-Gefilde in seiner Funktion als Undercover-Cop, dass er Lisa Punchinello scheinbar mal gesehen haben muss.
Oder das ist wirklich so ein bisschen Goodfellas-Style, dass einfach die Frauen von diesen Mob-Bossen einfach bekannte High-Society-Damen sind, die sich einfach alles erlauben können. Die müssen sich gar nicht verstecken in der Öffentlichkeit. Die können machen, was sie wollen. Wir haben die, weißt du, Polizei unter unserem Daumen. Uns ist das egal. Ja.
Mona erklärt uns in dieser Zwischensequenz, dass Lupino uns in seinem Rausch aus Wie und Größenwahn nicht hätte verraten können. Beziehungsweise nicht hätte reinlegen und Balder töten können. Es muss Don Punchinello gewesen sein. Beide haben scheinbar das gleiche Ziel. Nehmen die Waffen runter, die sie vorher gegenseitig auf ihre Gesichter gerichtet haben, und trinken zusammen einen Whisky.
I'm easy. As long as you don't try to slip me a Mickey.
You're a real angel, Max.
It was good stuff. Tasted sweet as honey going down.
Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed.
Und hier war Max zu vertrauensselig, denn Mona hat ihm scheinbar wie ins Glas getan, um ihn aus der Schusslinie zu kriegen, damit er ihren Racheplänen nicht in die Quere kommt. Und das hat mich sehr gewundert. Wie wurde ja bis jetzt immer in einer Spritze verabreicht, intravenös, und sie hat es ihm ins Glas getan. Ich weiß nicht. Finde ich seltsam, man macht sich ja auch nicht Heroin ins Glas, es muss gespritzt werden.
Oder geraucht, ja.
Das ist auch komisch, die letzten Worte von Max, bevor er tatsächlich dann in Ohnmacht fällt, sind halt hoffentlich, tust du mir keine Tabletten in meinen Whisky rein, weißt du? Hope you don't try to slip me a Mickey.
Ach, das heißt das, ja?
Ja, hoffentlich tust du mir keine Tablette rein.
Ist euch aufgefallen, dass sowohl die Frau von Punchinello, also Lisa, und Mona, dass das so eine Anspielung auf Mona Lisa sein soll?
Oh, nee, danke. Gut, gut, dass du es sagst.
Mona Lisa, ja, siehste? Ich dachte eher Mona Sax Max, Max Payne. Denn sie scheint so eine Art weibliches Abziehbild von ihm zu sein.
Genau, aber sie ist ja tatsächlich die Zwillingsschwester von Lisa Punchinello.
Das ist richtig, aber irgendwie wirkt sie wie eine weibliche Version von Max mit ihrer Lederjacke, der Waffe, ähnliche Motive, der Rache. Aber ich fand sie unnötig für Teil 1. Also ich denke, wir erfahren von ihrem Spielverlauf nichts, was wir nicht auch aus Briefen hätten erlesen oder von anderen Gegnern hätten erfahren können. Oder täuscht mich das? Irre ich mich da?
Ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht spoilern hier. Wir sind ja noch recht früh im zweiten Teil des Spiels, beziehungsweise wir beginnen gerade den zweiten Teil. Der hat mitten in dieser Zwischensequenz angefangen, A Cold Day in Hell. Und ob sie jetzt eine gute oder schlechte Person ist, da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Aber ja, schlecht gecastet zumindest, das muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber in so einem Entwicklerstudio hast du einfach wenige Frauen. Damals.
Voice Acting ist super, es liegt einfach daran, dass sie echt aussieht wie 12, ja.
Wir müssen dazu sagen, zur Einordnung, Mona Sax, die wir optisch noch gar nicht ausreichend beschrieben haben, wie ich finde, ist eigentlich eine, zu dem Zeitpunkt, als das Spiel spielt, 1999, eigentlich eine 29-jährige Frau. Die Darstellerin der Mona Sex in den Graphic Novels ist aber vermutlich ein ganzes Stück jünger, vermutlich Mitte bis Anfang 20.
Und noch dabei jung aussehend, wahrscheinlich. Ja,
ja genau, vielleicht auch gerade erst volljährig. Ja, also wenn sie 29 ist, dann wirkt sie zumindest noch sehr jugendlich, so möchte ich das mal nennen.
Ja, das ist richtig. Und das schmälert so ein bisschen den Eindruck, den sie macht bei ihrem ersten Auftritt hier. Das ist in Teil 2 später ganz anders.
Das stört mich auch, glaube ich, einfach mehr, weil Max sie tatsächlich eine Femme fatale nennt. Und das will in meinem Kopf dann einfach nicht zusammenpassen. Aber gut, klar, wie du sagst, ja, war wahrscheinlich, wie es auch heutzutage ähnlich ist in den Produktionsfirmen von Videospielen, gibt es einfach sehr wenig Frauen. Und man hat dann einfach halt irgendeine genommen. Es sind ja nicht viele Frauen vertreten in Max Payne, muss man auch dazu sagen. Wir haben es hier mit 3 Frauen oder so zu tun im ganzen Spiel.
Aber Max verliert das Bewusstsein und wir landen in einer giftgrünen, wabernden Albtraumversion unseres Hauses. Das Baby weint im Hintergrund.
The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying.
Ja, wie gesagt, wir sind jetzt in einer Albtraumversion unseres alten Hauses auf der Jersey Side. Wir landen im Eingangsbereich. Max trägt denselben Anzug wie damals. Und wir gehen weiter in einen Gang, der sich dann auf unnatürliche, albtraumhafte Weise verlängert. Mhm. Und ich bin der Meinung, das repräsentiert so ein bisschen Max unterbewusste Reue oder auch Verzweiflung, dass er damals im Haus zu langsam reagiert hat. Deshalb zieht sich das hier alles so lang. Mhm.
Ja, da ist jetzt eine neue Linse auf der Kamera, die wir sehen. Und zwar sind Sachen, die weit entfernt sind, noch weiter entfernt. Und Sachen, die nah an der Kamera sind, kommen einem noch näher vor. Es ist nicht wirklich Fischauge, aber es ist so eine ähnliche Perspektive.
Ja, das ist richtig. Er bewegt sich auch anders. Er bewegt sich so schwerfällig, fast wie in Zeitlupe.
Aha. Und wenn man springt, dann sieht man, dass irgendwie die Gravitation der Erde zwar auf 0,5% gestellt wurde oder so. Ich weiß nicht. Er schwebt so ein wenig auf einmal.
Ja, das ist richtig.
Nach einer Weile bemerken wir auch, dass es nicht einfach nur eine, ich sag mal, albtraumhafte Art und Weise unseres Hauses ist, sondern dass die Gänge, die immer wieder Schlüsselelemente dieser Wohnung, dieses Hauses darstellen, eine Art Labyrinth symbolisieren.
Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry.
Also wir können uns hier auch verlaufen, beziehungsweise ewig durch die Gänge irren. Es empfiehlt sich in diesem Labyrinth auch später, in einem späteren Teil dieses Labyrinths, sich immer eher links zu halten. Da kommt man deutlich schneller an sein Ziel. Und nach einer Weile kommen wir dann in das Wohnzimmer, beziehungsweise in das Abbild des damaligen Wohnzimmers. Kurz bevor wir es betreten, sehen wir aber einmal Max' Schuhe, aber wir sehen noch nicht mehr.
Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian,
huh? Dann springt die Kamera wieder um. Wir sehen wieder ganz normale Ingame-Szene und wir sind in der Albtraumversion unseres Wohnzimmers. Es sieht ähnlich aus wie unser Wohnzimmer, das wir aus dem ersten Kapitel kennen. Allerdings ist das Sofa umgestürzt und auch sonst ist es deutlich düsterer und verlebter. Es hängt Zeitungsartikel an der Wand, Bilder stehen auf dem Kaminsims und auf den Schränken. Und Max kommentiert es auch, dass es Abbilder der guten alten Zeit sind.
The pictures were filled with good old times. Alex and I had a few moments of glory between us. Crime-fighting comrades, the best in NYPD DEA collaborative team. Good-hearted macho bullshit like that. I would have given anything to have him here as my backup. No such luck. No luck at all.
Das sind dieselben Fotos und Zeitungsartikel, die wir auch schon halt im allerersten Level von Max Payne sehen konnten. Unter anderem Max, der mit seinem Partner dort als Helden-Cops gefeiert werden.
Ja, das ist richtig. Das hast du in der ersten Folge bereits erwähnt, Marius. Und auch zum Familienfoto wird diesmal ein bisschen mehr gesagt.
Michelle looked at me from the photo. The Payne family. Happiness captured in a Polaroid moment. I had thought it would last forever. Till death do us part. I didn't want to think about it. As long as I didn't, it could never happen. But I had broken my own rule. The thought had already slipped in. Fear was rusty needles poking at my brain. Cold and scaly, it slithered down my chest.
Wir haben es diesmal nicht ganz so eilig wie noch im Prolog. Wir wissen, dass diese Sequenz hier nicht real sein kann. Max kommentiert das auch immer ein wenig. Aber es gibt für uns den Weg nach oben aufzusuchen. Wir wissen, wir werden gleich zum Ausgangspunkt unserer Odyssee zurückkehren. Und auch hier versuchen wir zunächst durch das Bad die Abkürzung zu wählen. Aber diesmal, wie von Geisterhand, kommen Bretter. Sie nageln sich von selbst davor, das Glas der Dusche zerspringt. Und das soll so ein bisschen wieder die Hilflosigkeit von Max darstellen. Denn wir sind ja auch, wie wir uns erinnern, im Prolog nicht durch diese Tür gekommen, weil sie verbarrikadiert war. Ja, was wir stattdessen machen müssen, ist umzudrehen und natürlich wieder den langen Weg drumherum zu wählen. Und diesmal sind wir aber nicht direkt im Kinderzimmer. Wir hören zwar schon eine Spieluhr und wir sehen auch schon die Tapete des Kinderzimmers, eine blaue Tapete mit weißen Wölkchen. Aber dann sehen wir, es ist tatsächlich die Albtraumvariante. Die Wände beginnen langsam sich Blut zu verschmieren und eine rote Blutspur, die sich auf dem Boden vor uns schleift, führt uns den Weg. Wir verlassen dann scheinbar das Haus und kommen in das schwarze Nichts, so möchte ich das nennen. Es ist vielleicht Max innere Leere, die immer wieder durchbrochen wird durch unangenehmes Kinderschreien. Es ist ein hilfloses Säuglingsgeschrei. Und wir müssen dieser Blutspur hier durch das Nichts folgen. Von oben regnet es in Zeitlupe Blutstropfen herab. Und es ist damals wie heute ziemlich unangenehm, dieses Level zu spielen. Gerade wenn man selbst Nachwuchs hat, aber wahrscheinlich auch wenn man keinen Nachwuchs hat, keine Kinder hat. Es ist eine sehr beklemmende Atmosphäre.
Ja, das ist richtig. Also mir ist es auch wieder sehr schwer gefallen, wesentlich schwerer als damals. Aber dieses Labyrinth bedient wieder den Jump-and-Run-Aspekt des Spiels, den sie sich einfach hätten klemmen sollen, weil Max kann einfach nicht gut springen. Man kann diese Passage aber auch so ein bisschen ad absurdum führen. Die Schwerkraft wirkt in diesem Albtraum-Level anders. Das heißt, wir können vom ersten Knick dieser Blutspur, die ins Dunkle führt, einfach nach links springen, auf den nächsten Knick und sind dann schon fast am Ausgang, was sehr hilfreich ist. Also ich hatte keine Lust, diesen seltsamen Levelabschnitt nochmal richtig schön auszukosten und zu erkunden.
Ah, ich habe es tatsächlich richtig gemacht. Im Grunde läuft man einfach einen schmalen Grat entlang der Blutspur und der verzweigt sich ab und zu einmal. Man kann genauso wie in dem Labyrinth vorher versuchen, wenn man Stereo-Kopfhörer hat oder Stereo-Lautsprecher hat, einfach den Schreien der Frau nachzulaufen, deiner eigenen Frau beziehungsweise dem Schreien des Babys. Und dann findet man den Weg im Regelfall. Und ja, leider müssen wir ab und zu springen, denn diese Blutspur hört ab und zu auf und setzt woanders wieder an. Und naja, darunter ist halt die schwarze Leere, in der halt das Game Over auf uns wartet. Das sind halt, ja, weiß nicht, 3 Minuten vielleicht, die wir brauchen, um hier durchzulaufen. Ist nicht das Ende der Welt, wird später im nächsten Albtraum viel härter mit mehr Vertikalität.
Irgendwann erreichen wir dann das Kinderzimmer und ich finde, dass die Albtraumversion tatsächlich nochmal eine Spur härter ist als die reale Sequenz, die wir im Prolog erlebt haben. Wir sehen im Prinzip die Szene unseres toten Kindes. Allerdings schreit es immer noch und es bewegt sich auch im Gegensatz zum Prolog. Natürlich sehen wir kein Gesicht, es liegt am Boden, das Kinderbett ist umgekippt. Es ist auch blutverschmiert, zumindest sieht man ein paar Blutstropfen an dem Kind und an dem Handtuch oder an dem Schlafsack. Aber es bewegt sich langsam. Und das fand ich sehr unangenehm, das mir anzugucken. Max kommentiert das, er weiß, dass es nur ein Albtraum ist. Man hört ihn auch leiden. Und dann passiert etwas sehr Gruseliges. Das kannte ich dann zu dem Zeitpunkt damals, hat mich das sehr an die TV-Serie Poltergeist oder so erinnert. Denn es sind so diese typischen Kinderspielzeug-Buchstabenwürfel, die daneben auf dem Fußboden liegen und die beginnen plötzlich zu schweben, drehen sich in der Luft und landen dann wieder. Und ich habe versucht herauszufinden, was für Buchstaben die dann oben angezeigt haben. Habt ihr das rausbekommen?
Ja, und das hat bei mir die Atmosphäre komplett versaut, denn da steht Dead, tot. Aber anstatt ein E ist das eine 3, also als wäre es Leadspeak. Und das fand ich so blöd und albern. D3AD steht dort, ja.
Naja, gut. Aber ich muss sagen, dass sich der Arm bewegt hat, das hat so ein bisschen Hoffnung geweckt. Wahrscheinlich auch bei Max. Er wusste, wie du schon sagtest, Fabian, es ist ein Albtraum, aber das Kind bewegt sich noch, es könnte noch leben. Das fand ich unglaublich unangenehm und gruselig und auch einfach tragisch.
Hattest du wirklich das Gefühl von Hoffnung? Ich hatte eher das Gefühl, dass hier so mit, ich sag mal, mit dem tragischen Tod dieses Kindes, ich will das nicht so nennen, aber ein bisschen gespielt wurde, um es noch dramatischer zu machen und um Max eigene Hilflosigkeit noch mehr vor Augen zu führen. Das hatte ich in dieser Szene hineingelesen.
Es kann Hoffnung auslösen, tut aber einfach noch mehr weh. Mhm. Es quält ihn noch mehr. Er weiß, sein Kind ist tot. Das haben wir übrigens auch noch nicht erwähnt. Das Kind hieß Rose. Das erfährt man aber erst im Intro von Teil 3. Mhm. Und Teil 3 wurde ja von Rockstar Games produziert. Ich bin mir nicht sicher, war Remedy daran beteiligt?
Die haben es nicht geschrieben auf jeden Fall. Also Sam Lake hat nicht geschrieben. Das waren die Hauser-Brüder, die das gemacht haben.
Ah ja, gut. Deshalb bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, inwiefern das Kanon ist, dass die kleine Rose hieß. Aber ist ein schöner Name, wieso nicht? Denn Max Payne besucht in Teil 3 im Intro die Gräber von Michelle und von Rose.
Ah, richtig. Ja, apropos Michelle, denn wir erfahren jetzt etwas Neues über Michelle.
Genau, weiter geht's ins Arbeitszimmer.
Und wir bekommen jetzt ab und zu, das kann sein, dass das erst geschieht, wenn wir eine Interaktion mit ihrem Tagebuch haben, so kleine Flashbacks zur Realität wieder, wo wir Max sehen, wie er an einen Stuhl gefesselt ist.
I really love to watch cartoons. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Slice 'em, dice 'em, shoot 'em full of holes, blow 'em to bits, vaporize 'em, disintegrate 'em. No matter what you do, they'll still be back, good as new.
Die kommen ab und zu halt für eine Sekunde und dann sind wir wieder in dieser Albtraumwelt. Und ja, wir finden Michelles Tagebuch.
Michelle's diary lay on the table. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry. Her handwriting all pretty curves.
An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service.
From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late.
Und finden heraus, dass sie anscheinend für den, ja, District Attorney gearbeitet hat. Also für den Staatsanwalt. Und sie hat anscheinend irgendwas über Valhalla und so weiter herausgefunden.
Das ist richtig, ja. Also ihr wurden scheinbar falsche Akten zugestellt. Akten, die nicht für sie bestimmt waren. Und in diesen Akten fällt eben das Wort Valhalla.
Genau. Und jetzt kann man sich natürlich schon wieder ein paar Sachen zusammenreimen. Denn wir dachten natürlich, dass Max' Frau und sein Kind umgebracht wurden als Rache an Max. Vielleicht, weil er undercover ein Kopf war, aber eigentlich waren die Leute primär hinter seiner Frau her. Die hat nämlich mit dem Stock gegen das Bienennest geschlagen.
Aber eher aus Versehen. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das jetzt später im Spiel noch thematisiert wird, beziehungsweise besser erklärt. Man kann es hier sicherlich schon rauslesen. Aber was ist das für ein großer Twist?
Ja, ja.
In der gesamten Story.
Ja.
Das darf man gar nicht so einfach übergehen. Das ist an sich großartig geschrieben. Wir sind alle Ewigkeiten davon ausgegangen, also vom Anfang des Spiels bis jetzt,
ja,
dass dieser Anschlag auf Max zielte, beziehungsweise auf seine Arbeit als Cop.
Mhm. Genau. Dabei waren wir selbst nur Marionette dieses ganzen Konstrukts, wie eben von der Seite der Behörden, der korrupten Polizei. Aber eigentlich war seine Frau diejenige, die da zu viel Dreck aufgewirbelt hat.
Genau. Und wir sollten für ihren Mord halt quasi dann stramm stehen und den auf uns ziehen lassen. Mhm. Was ja geklappt hat soweit.
Ja, absolut. Und das zeigt nochmal in dieser Albtraumsequenz, wie hilflos Max in wirklich jeder Situation war und dass er im Grunde genommen keinen Moment seines Lebens, in dem wir Max kontrollieren im Spiel, sein Leben unter Kontrolle hatte. Und irgendwie die Kontrolle über die Geschehnisse hatte, sondern er war immer ein Getriebener und ein Leidtragender der Situation, der Umstände und der Machenschaften um ihn drumherum.
Mhm. Richtig. Der nächste Cut führt uns ins Schlafzimmer. Wir sehen Max in seiner Lederjacke, in seiner jetzigen Kluft plötzlich, in einer Frontansicht, wie er auf die Kamera schießt, auf uns sozusagen, und selbst Murderer ruft, also Mörder.
Murderer! You killed her!
Nothing like that ever happens in the real world.
Und Marius, du hattest hierzu eine Theorie.
Ja, also, ich meine, wir sehen hier quasi, wie Max seine Frau umbringt. Das ist hier, er sagt selbst, you killed her. Denn Max nimmt hier an, dass er irgendwie natürlich im Drogenrausch etwas mit dem Mord seiner Frau zu tun hatte, beziehungsweise er selbst war.
Genau, sie ruft ja auch.
Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry.
Durch das ganze Kapitel, durch diesen ganzen Albtraum hört man sie flehen, Max, bring mich nicht um und so weiter. Genau. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht die Wahrheit, beziehungsweise heißt wahrscheinlich. Wir kennen das Spiel, wir wissen auch, dass es noch einen zweiten und dritten Teil gibt. Max ist nicht der Mörder seiner Frau und seines Kindes.
Aber das ist ein großartiger doppelter Boden, der hier so ein bisschen aufgemacht wird. Ich fand das ganz interessant.
Das ist halt die Frage, wäre das nicht eine interessantere Geschichte gewesen, wenn es dem so wäre?
Sicherlich, aber ich glaube, ganz so düster wie du, Marius, hat Remedy hier dann doch nicht gedacht.
Nee, dann gäbe es auch keinen zweiten und dritten Teil. Irgendwann wollen wir nicht mehr den Mörder eines Kindes spielen oder so. Aber das wäre halt so ein, weißt du, wenn man das ganz am Ende rauskriegen würde. Ich glaube, man hätte keinen Bock, das Spiel nochmal zu spielen.
Stell dir nochmal den Impact vor, wenn das der Story-Twist am Ende gewesen wäre. Was für ein Alleinstellungsmerkmal für Max Payne 1. Klar, es hätte Teil 2 und 3 nicht gegeben. Aber der Einschlag dieses Story-Twists am Ende wäre so groß gewesen, es hätte gar kein Teil 2 und Teil 3 gebraucht.
Max hätte das wahrscheinlich auch unter Drogeneinfluss gemacht. Ich meine, der ist ja die ganze Zeit sowieso Pillen am Poppen durch das ganze Spiel. Aber naja, wer weiß.
Sag das nicht so.
Ja, es ist aber wahr. Also ich meine, Max schmeißt das ganze Spiel über Pillen ein.
Das ist richtig, ja.
Naja, gut. Aber damit endet der Albtraum und wir befinden uns wieder in der Realität. Und das ist ein unsanftes Erwachen in das erste Kapitel des zweiten Teils, The Baseball Bat.
Wir sehen wieder einen Comicstrip und er beginnt mit den letzten Ausläufern dieses Drogenrauschs. Wir sehen immer wieder auch dieses grüne Bitzeln, das wir auch am Anfang des Rausches erlebt haben. Vor uns steht ein Joker-artiger Mann. Er hat ein weiß geschminktes Gesicht, grün-schwarze Augen, ein breites, clownhaftes Lächeln, einen dunklen Anzug und einen blutverschmierten Baseballschläger. Und dieser Herr erweckt uns unsanft. Es stellt sich dann heraus, sein Name ist Frankie the Bat Niagara und er stellt sich uns vor.
I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain.
Max Payne. I envy your name.
And the killer was smiling.
Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara.
Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do.
Das ist richtig, er stellt sich uns vor. Und Max, trotz seiner unschönen Situation, verärgert ihn. Und geht auf seinen Nachnamen los. Er sagt Niagara like crying a lot, also Niagara Falls. Niagara-Fälle, läuft viel Wasser runter, er heult viel.
Ja.
Überaus witzig und überaus unüberlegt von Max, finde ich.
Ja, der kriegt nämlich sofort mal wieder einen Schlag ins Gesicht mit dem Baseballschläger. Er kriegt so viele Schläge in dieser kleinen Sequenz ins Gesicht, dass ich da schwer davon ausgehen würde, dass kein Mensch das überleben kann. Also der muss Trauma hinter sich haben hier, das absolut unnormal ist.
Ja, das hätte niemand überlebt, aber es ist so ein bisschen ein Abgesang auf die Cartoon-Gewalt, auf die Niagara eben so steht.
Mhm.
Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing.
Ja, denn er ist ein großer Fan vom Captain Baseball Bad Boy Cartoon, diesem Zeitungs-Comic-Strip.
Ja, Max ist entwaffnet, an einen Stuhl gefesselt. Und hilflos seinem Peiniger ausgeliefert, der hier einen großen Fehler macht und sich lieber ein Bier holen geht, anstatt den Job zu Ende zu bringen.
Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time.
You play, you pay, you bastard. He swaggered out and the door clanged shut behind him, locks clicking into place.
Und mit diesem Cliffhanger entlassen wir euch. Freut euch auf die nächste Folge von Max Payne. Macht's gut.
Auf Wiederhören.
Macht's gut.